Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch ein Gruß an alle Zuhörer von Radio Maria. Wir sind in der Reihe Beichte, du kannst nur gewinnen, heute der 9. Teil. Wenn Sie sich entschlossen haben, okay, ich wage den Versuch, ich gehe zur Beichte, dann fängt die eigentliche Vorbereitung an. Was soll ich denn beichten? Wie erforsche ich mein Gewissen? Habe ich das genug getan? Was kann mir da helfen? Heute gibt es einmal ganz praktische Tipps zur Gewissenserforschung, eine konkrete Beichtvorbereitung, zumindest Anstöße dazu. Und dazu hilft uns Pfarrer Werner Ludescher aus Dornbirn. Grüß Gott, Herr Pfarrer Ludescher.
Ja, grüß Gott, alle miteinander, liebe Hörerinnen und Hörer. Grüß Gott, liebe Frau Marion.
Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind und uns da auch ganz praktisch helfen. Es soll nicht nur ein Vortrag sein, sondern auch Hilfestellung für uns ganz persönlich. Das muss natürlich dann in der Stille weiter ausgeführt werden. Aber es kann sicher viele Anstöße, Anregungen geben zur Hilfe. Ja, zu Beginn gibt Pfarrer Luder schon noch kurz einen Rückblick, damit auch alle mitkommen, die vielleicht beim letzten Mal nicht dabei waren. Aber jeder Teil dieser Reihe steht auch im gewissen Sinne für sich selbst. Wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Beichte, du kannst nur gewinnen, Teil 9. Das ist der vorletzte Teil dieser Reihe über das Sakrament der Beichte. Wir haben letztes Mal zuerst in einem allgemeinen Teil darüber nachgedacht, was ist überhaupt ein Sakrament? Ein Sakrament ist ein wirksames, sichtbares Zeichen, das eine unsichtbare Gnade vermittelt, das von Christus eingesetzt ist und der Kirche anvertraut ist. Dann haben wir miteinander einige Fragen der Beichte besprochen, wann ist die Beichte eingesetzt worden, welche sind die wichtigsten wesentlichen Teile der Beichte, welche Gnade erhalten wir durch das Sakrament der Beichte. Wir haben dann auch diese Geschichte gehört von der Bank, die ihren Kunden alle Schulden erlassen will, die eine Annonce macht in allen Tageszeitungen, mit der Ankündigung, dass jeder Kunde, der eine Schuld hat, sich an den Schalter begeben soll und dort wird ihm seine Schuld erlassen werden, weil eben die Bank so gut gewirtschaftet hat und so viel auf der Seite hat. Es ist ein bisschen ein anachronistisches Bild oder eine anachronistische Geschichte, denn momentan haben ja die Banken nicht sehr viel Geld zu vergeben. Dieses Bild, diese Geschichte mit der Bank hat uns dann aber geholfen, darauf zu stoßen und auf das zu kommen, dass es eben verschiedene Varianten gibt, wie man jetzt reagieren kann. Ich kann sagen, das glaube ich nicht, da gehe ich erst gar nicht hin. Oder ich kann sagen, ich schäme mich, die großen Schulden zur Bank zu bringen, ich bringe nur die kleinen Sachen. Oder ich kann sagen, ich möchte das mit dem Chef der Bank persönlich ausmachen und nicht zum Schalter gehen. Gerade wenn es um das Sakrament der Beichte geht, sagen viele, ich brauche da keinen Vermittler, ich brauche keinen Priester, ich mache das mit dem Chef, ich mache das mit dem lieben Gott persönlich aus. Wir haben dann aber gesagt, der liebe Gott will nicht, dass wir das persönlich mit ihm ausmachen, er will, dass wir es mit dem Stellvertreter Christi, mit seinem Priester besprechen. Und seinem Priester hat Jesus diese Aufgabe erteilt und anvertraut, die Menschen wieder zu Gott zu führen durch die Vergebung der Sünden. Ja, wenn wir kurz bei dieser Geschichte bleiben, der es am besten gemacht hat, das war sicher der diese mutige Entscheidung trifft, ich bringe alles, was ich an Schulden habe, bringe ich zum Schalter und lasse mir das entschuldigen. Und die Bank wird mir alle diese Schulden erlassen. Also er nimmt sein Herz in die Hand und geht mit allem, was er hat, an Schulden zur Bank. Und so sollen wir es eigentlich auch machen. Wir sollen wirklich, wenn wir uns entschieden haben für die Beichte, wir sollen mit allem gehen. Auch mit dem, was wir uns vielleicht ein bisschen schwer tun, ist zu sagen oder auszudrücken, weil wir uns vielleicht schämen oder weil wir es uns selber auch manchmal gar nicht eingestehen wollen, weil vielleicht noch Spuren von Stolz da sind, die es gilt zu überwinden. Die heutige Sendung nun soll eine ganz konkrete Beichtvorbereitung sein. Wir wollen versuchen, uns anhand der 10 Gebote vorzubereiten auf das Sakrament der Beichte. Die 10 Gebote sind die Gebote, die Gott Moses gegeben hat auf dem Berg Sinai. Und diese 10 Gebote Gottes hat Jesus nicht aufgehoben, sondern er hat sie im Gegenteil noch verfeinert, noch vertieft. Und darum gelten sie immer als guter Betrachtungspunkt, als guter Beichtspiegel für eine gute Vorbereitung für die Beichte. Wir beginnen zuerst mit einer Vorbemerkung, bevor wir dann einsteigen in die 10 Gebote. Es ist so, liebe Hörerinnen und Hörer, das Christentum ist eigentlich eine Schule der Liebe. Also eine Schule, in der man die Liebe lernt. Jesus ist gekommen, um uns die Liebe zu lehren. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten und auch die Liebe zu uns selbst. Wenn wir das bedenken, dann könnten wir auch sagen, die wichtigste und die richtigste Frage ist nicht, wie vermeide ich das Böse? Das ist sicher auch eine wichtige Frage, aber wenn man in der Schule der Liebe ist, dann möchte man ja etwas auch lernen. Das heißt, die noch wichtigere Frage ist, wie komme ich voran im Guten? Wie komme ich in der Schule der Liebe so voran, dass ich wirklich wachse in der Liebe zu Gott, zum Nächsten und zu mir selber? Ganz konkret, wenn wir das in unser Leben übertragen, bedeutet das, es genügt also nicht nur zu fragen, habe ich fremde Sachen gestohlen oder etwas mitgenommen, was nicht mir gehört? Das ist sicher auch gut, wenn man das bedenkt und erfragt. Aber die noch wichtigere Frage ist, habe ich die materiellen Dinge, die mir zur Verfügung stehen, im Sinne Gottes verwendet? Also ich glaube, wir spüren, es geht immer um die richtige Frage. Wenn ich ehrlichen Herzens sagen kann, nein, ich stehle nicht, ich habe nichts gestohlen, okay, aber dann haben wir noch nicht annähernd dieses Gebot erfüllt. Denn dann muss ich mich fragen, und wie gehst du wirklich mit deinem Eigentum um? Verwendest du es für andere? Lässt du andere daran teilhaben? Überwindest du deine Neigung von Geiz oder Neid? Bist du offen für fremde Not? Teilst du mit den anderen? Also hier ist die Fragestellung etwas anderes. Nicht nur habe ich etwas Böses getan, sondern habe ich mich bemüht, im Guten zu wachsen. Und es geht eigentlich damit in die Richtung, die am Ende unseres Lebens, wenn wir vor Gott stehen werden, die bedeutendste sein wird. Da wird uns Jesus nicht fragen nach dem, was wir Böses getan haben, sondern nach dem, was wir an Gutem unterlassen haben. Ich war hungrig, du hast mir zu essen gegeben. Ich war hungrig, du hast mir nicht zu essen gegeben. Also wir verstehen, die christliche Frage lautet nicht zuallererst, was habe ich Böses getan, sondern habe ich mich bemüht, im Guten voranzukommen? Habe ich mich bemüht, im Guten zu wachsen? Habe ich mich bemüht, in der Liebe zu wachsen und den anderen auch zu helfen, in der Liebe zu wachsen. Ein zweites Beispiel könnte sein, wenn ich sage, nein, ich lüge nicht und ich verbreite keinen Tratsch und keine Verleumdungen, dann genügt das noch nicht. Du musst dich immer fragen, wie habe ich meine Gabe der Rede gebraucht? Habe ich mit meiner Gabe der Rede anderen Rat gegeben, ein Wort der Ermutigung gesagt? Also es genügt nicht, nichts Böses zu tun, sondern Jesus verlangt von uns, alle Gaben, die wir haben, zum Guten, zum Positiven, zur Liebe zu verwenden und auszubauen und wachsen zu lassen. Um diese richtige Fragestellung geht es, auch wenn man sich auf die Beichte vorbereitet. Also ein Grundprinzip ist, ich schaue nicht nur das an, was ich Böses gemacht habe, ich schaue auch das an, wo ich merke, da habe ich etwas Gutes, das ich tun hätte können, nicht getan. Dann kommt man ein bisschen in eine tiefere Sichtweise des Lebens und meines Stehens vor Gott. Also es geht um diese richtige Fragestellung. Das christliche Leben kann man nicht einfach reduzieren auf diese Sache, es ist ein Kampf gegen die Sünde. Gewiss ist es das auch, aber es ist vor allem ein Kampf um das Gute, ein Kampf um die positiven Werte. Ein Kampf darum, dass ich wachse in der Liebe und mich entfalte, so wie es in Gottes Plan steht. Das könnte man ein bisschen vergleichen mit der Arbeit eines Gärtners. Wenn ein Gärtner sein ganzes Leben lang nur damit beschäftigt wäre, nur Unkraut herauszureißen und nur dafür zu sorgen, dass das Unkraut nicht wächst, er wäre mit der Zeit einfach deprimiert und freudlos und würde vielleicht seine Arbeit auch aufhören. Aber wenn ein Gärtner was Positives macht, also wenn er schaut, dass die Erde gut vorbereitet ist und da hineinsetzt er einen guten Samen und dieser Same beginnt dann zu wachsen und er pflegt ihn, dass dieser gute Same aufgeht und dass da eine schöne Blume oder ein schöner Strauch oder sogar ein schöner Baum wachsen kann, dann ist die Arbeit des Gärtners etwas Schönes. Also, es kommt immer auf die richtige Frage drauf an, auf die richtige Sichtweise, was Christentum ist. Christentum ist nicht nur Vermeidung des Bösen, sondern es ist vor allem das Entfalten des Guten, die Freude am Guten, die Freude daran, mit Liebe diese Welt zu erfüllen. Ein anderes Beispiel, wenn ich zum Beispiel sagen würde, mir hat Gott die Füße gegeben, um nicht zu fallen. Das kann man eigentlich so nicht sagen. Der liebe Gott hat uns die Füße gegeben, damit wir gehen. Und wenn wir gehen, kann es natürlich sein, dass wir ab und zu fallen. Aber wir verzichten dann nicht auf das Gehen, nur aus Angst, wir könnten fallen. Ebenso ist es mit unserer Sprache, mit unserer Fähigkeit zu reden. Wir können nicht sagen, ich gehe nicht dorthin, wo andere Leute sind oder ich triff mich jetzt mit niemandem mehr, weil es könnte ja sein, dass ich etwas Böses sage, dass ich in eine üble Nachrede wieder hineinrutsche, dass ich wieder beginne, über andere zu sprechen. Das dürften wir niemals tun, denn Gott hat uns die Sprache gegeben, damit wir sie zum Positiven, zum Guten verwenden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Kontakt haben mit anderen, dass wir dort das Gute zur Sprache bringen, auch wenn es uns nicht immer gelingt, auch wenn wir manchmal hineinfallen in das Reden über andere. Also das Christentum ist eine Schule der Liebe. Jede Beichte beginnen wir mit einem Gebet der Vorbereitung. Ich möchte euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Gebet der Vorbereitung vorsprechen. Gott, du bist der Herr, hoch über allem und doch jedem nahe. Du hast mir mein Leben gegeben mit allen Fähigkeiten, Begabungen und Kräften. Dir muss ich Rechenschaft geben. Ich weiß, dass es in meinem Leben Versagen und Sünde gibt. Ich hätte ein besserer Verwalter deiner Gaben sein sollen. Lass mich erkennen, wo ich deinem Willen nicht entsprochen habe, wofür ich deiner Vergebung bedarf. Sende mir deinen Heiligen Geist, dass ich mich löse von allem, was falsch ist, dass ich es bereue und dass ich mich von Neuem für dich entscheide. Nach diesem Vorbereitungsgebet können wir dann in die Gewissenserforschung einsteigen. Es gibt verschiedene Gewissensspiegel oder Beichtspiegel. Heute halten wir uns an die 10 Gebote, die Gott uns gegeben hat. Wenn wir hier von den Geboten, vom Gebote halten und Gebote brechen sprechen, dann ist letztlich immer das Entscheidende, die Gebote halten heißt, in eine gute Beziehung zu Gott hineingehen. Die Gebote brechen heißt, diese gute Beziehung zu Gott zu verlieren. Die Gebote halten heißt, eine gute Beziehung zu den Mitmenschen und zu mir selber aufbauen und sie pflegen. Die Gebote brechen heißt, die Beziehung zu den Mitmenschen abzuschwächen, im schlimmsten Fall zu zerstören. Also es geht letztlich immer darum, dass unsere Beziehung zu Gott, unsere Gemeinschaft mit Gott gestärkt wird durch das Halten der Gebote. Wer mich liebt, hält an meinen Geboten fest. Das erste Gebot, du sollst an einen Gott glauben. Ich gebe euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt einige Fragen mit, die wir nicht direkt beantworten, sondern sie sollen uns helfen, ein wenig die Stimme unseres Gewissens auch zu schärfen und nachzudenken, wie das bei uns ist. Ich kann mich fragen, wie schätze ich eigentlich mein Interesse für Gott ein? Was tue ich für meinen Glauben? Habe ich wirklich die Sehnsucht, den Glauben der Kirche immer besser kennenzulernen? Habe ich die Sehnsucht, im Glauben zu wachsen, indem ich getauft wurde? Nehme ich mir Zeit, um persönlich meinen Glauben zu vertiefen? Lese ich die Heilige Schrift? Lese ich die Schriften der Heiligen? Lese ich den Katechismus als Hilfe, die Geheimnisse Gottes und unseres Glaubens immer besser kennenzulernen? Denn nur das, was ich kenne, kann ich auch lieben. Eine andere Frage, meine Beziehung zu Gott. Sie geschieht besonders in der Stille. Frage ich mich, wie steht es mit der Stille in meinem alltäglichen Leben? Fliehe ich die Stille oder bemühe ich mich redlich, auch immer wieder stille Momente für die Beziehung zu Gott mir zu nehmen? Wie ist mein Gebet? Ist mein Gebet nur ein ständiges Betteln und Bitten oder auch Jammern? Oder bringe ich im Gebet vor allem auch meine Dankbarkeit, meine Freude über Gott zum Ausdruck? Eine andere Frage ist, habe ich Gott aus bestimmten Bereichen meines Lebens ausgeschlossen? Es gibt so Bereiche, die wir gerne ganz alleine für uns ausmachen. Zum Beispiel der Bereich Geld. Da denken wir oft, da hat Gott nichts zu suchen in meiner Geldtasche. Oder manche Männer, sie bemühen sich redlich, aber wenn es um das Thema Frauen geht, Da wollen sie nicht gerne, dass Gott eingreift und ihnen auch ein wegweisendes Wort sagt. Ich glaube, jeder von uns hat so ein, zwei, drei Bereiche in seinem Leben, wo die Liebe Gottes noch nicht hinein darf, wo wir das machen, so wie wir es uns zurechtgelegt haben. Eine andere Frage ist, wie steht es mit meinem Vertrauen zu Gott? Ich glaube, das wird immer wieder geprüft, in kleinen Dingen oder auch in großen Sachen, die im Leben daherkommen. Wie ist mein Vertrauen? Vertraue ich auf Gott oder bin ich allzu schnell nur verzagt? Wo suche ich Hilfe? Heute ist so ein großes Angebot im Spiritismus, in der Magie, im Kartenlegen und so weiter. Suche ich in solchen magischen Bereichen oder esoterischen Bereichen, suche ich dort Hilfe oder gehe ich wirklich zu Gott, von dem es heißt, mein Gott ist meine Burg und meine Hilfe. Ist Gott für mich wirklich diese Burg, in die ich mich flüchte, wenn ich einer Prüfung in meinem Leben ausgesetzt bin? Bemühe ich mich wirklich um eine gute Beziehung zu Gott, zu dem Gott, von dem ich wissen darf, dass er mein Freund ist und mich hört? Oder sage ich einfach nur so gedankenlos meine Gebete auf? Das sind einige Fragen zum ersten Gebot. Zum zweiten Gebot: Du sollst den Namen Gottes nicht achtlos aussprechen. Hier geht es um die Haltung der Ehrfurcht. Vor Gott ist die erste Haltung die Ehrfurcht und dann die zweite Haltung das Vertrauen. Ehrfurcht und Vertrauen sollen immer gleich groß sein. Habe ich Ehrfurcht vor allem, was heilig ist? Hier immer die Frage, habe ich heilige Namen gedankenlos oder auch im Zorn und in der Wut ausgesprochen? Hier ist es gut, wenn man sich auch einmal überlegt, warum bin ich jetzt eigentlich zornig geworden? Warum habe ich geflucht? Was steckt da dahinter? Habe ich auch einmal über die Kirche gespottet oder über Christus oder über den Glauben? Was tue ich, um positiv den Namen Gottes zu verherrlichen? Lobe und preise ich Gott genügend? Ist wirklich auch der Lobpreis in meinem Herzen, nicht nur das Bitten und das Betteln? Also hier geht es auch um den Umgang mit allen heiligen Dingen, mit den Sakramentalien, die wir haben. Gehe ich damit gut und ehrfürchtig um, wenn ich die Heilige Schrift in der Hand habe, wenn ich einen Rosenkranz in die Hand nehme, wenn ich das Weihwasser benutze? Das sind alles Dinge, die geheiligt sind und mit denen ich auch einen entsprechenden, guten, achtsamen Umgang haben soll. Drittes Gebot, du sollst den Tag des Herrn heiligen. Der Tag des Herrn ist der Sonntag. Gebe ich mir wirklich Mühe, den Sonntag bewusst als den Tag des Herrn zu gestalten? Hier im Zentrum des Sonntags steht die Feier der Eucharistie. Wir als Christen sind verpflichtet, am Sonntag und an kirchlich gebotenen Feiertagen die Heilige Messe zu besuchen, wo wir Tod und Auferstehung Christi feiern und wo der gekreuzigte und der auferstandene Herr wirklich wesenhaft und wirksam in unserer Mitte ist im Sakrament der Eucharistie. Wir müssen uns fragen, habe ich einmal die Sonntagsmesse schuldhaft versäumt? Wir sind entschuldigt, wenn wir krank sind oder wenn wir zum Wohle anderer arbeiten müssen. Hierher gehört auch diese Frage, die vielleicht ein bisschen unangenehm ist: Wie steht es mit der Pünktlichkeit bei der Sonntagsmesse. Es ist einfach wichtig, dass wir uns bemühen, einige Minuten vorher schon da zu sein, damit unser Herz, unsere Seele, unsere Gedanken sich einstimmen können auf den Gottesdienst. Wie habe ich dann mitgefeiert beim Gottesdienst? War ich dabei? Habe ich mitgebetet, mitgesungen? Habe ich wirklich mein Leben auf den Altar gelegt, damit es verwandelt werden kann? Dann natürlich auch die Frage, wie steht es mit dem Arbeiten am Sonntag? Wir wissen, Gott will, dass wir an einem Tag der Woche ruhen, uns entspannen, erholen. Habe ich diese Zeit der Ruhe, der Entspannung, der Erholung mir gegönnt oder habe ich unnötige Arbeiten verrichtet? Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind nur einige kurze Fragen, die uns zum eigenen Nachdenken anregen sollen über die ersten drei Gebote, die sich mit unserem Verhältnis, mit unserer Beziehung zu Gott befassen. Das wichtigste Symbol des Christentums ist das Kreuz. Das Kreuz hat zwei Richtungen. Der Längsbalken zeigt nach oben, die Vertikale, sie bedeutet meine Beziehung zu Gott, meinem Schöpfer und meinem Erlöser. Und das Kreuz hat den Querbalken, die Horizontale, meine Beziehung zur Welt, zu den Mitmenschen und auch zu mir selber. Die Gebote 4 bis 10 behandeln diese horizontale Ebene meines Seins, meines Lebens, mein Verhältnis zu den anderen. Das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Hier kann ich mich grundsätzlich fragen, wie verhalte ich mich als Glied der Gemeinschaft, der ich angehöre, also der Familie, der Gesellschaft, dem Staat, der Kirche gegenüber? Kann ich gemeinschaftlich denken und handeln? Oder bin ich noch recht egoistisch? Wir sind ja alle auch soziale Wesen. Das heißt, wir sind auf den anderen hingeordnet. Und wir können unser Glück nicht ohne den anderen gewinnen und erlangen. Und wir sind füreinander geschaffen. Jesus hat das uns vorgelegt. Für euch. Das ist sein Herzpulsschlag, seine Herzfrequenz. Für euch, mein Leben für euch, mein Leib für euch, mein Blut für euch. Und in unserem Leben sollen wir das auch einüben. Für dich, für den anderen, für den Nächsten. Und es beginnt in der Familie. Wie erfülle ich dieses für euch als Vater, als Mutter, auf der anderen Seite als Sohn oder Tochter? Wie erfülle ich diese Pflichten, die ich habe als Eltern oder als Kind, als Jugendlicher? Wenn ich Vater und Mutter bin, bemühe ich mich um die religiöse und charakterliche Erziehung der Kinder? Gebe ich hier wirklich mein Bestes? Nehme ich diese Aufgabe wirklich als meine wichtigste Aufgabe wahr oder lasse ich mich von so vielen anderen Dingen ablenken, zum Beispiel auch vom Hobby, das ich habe. Manche flüchten sich ja in das Hobby und dann bleibt die Erziehung der Kinder sozusagen auf der Strecke. Und das ist nicht gut. Wir haben als erstes die Aufgabe, auch wenn das mühsam ist und Nerven kostet und Kraft kostet, aber wir haben als erste Aufgabe, Vater und Mutter zu sein. Und das einfach in einem Vollsinn des Wortes. Wir haben religiöse und charakterliche Erzieher unserer Kinder zu sein. Da kann man sich auch zum Beispiel fragen, bin ich zu nachgiebig? Oder auf der anderen Seite, bin ich zu hart? Nehme ich mir wirklich Zeit für die Familie? Bemühe ich mich auch, gemeinsame Zeit für das Gebet miteinander zu finden. Auf der mitmenschlichen Ebene ist die Frage immer wieder, reden wir überhaupt miteinander? Reden wir genug miteinander? Helfen wir einander zu wachsen in all unseren Talenten, die Gott uns gegeben hat? War ich Eltern und Vorgesetzten gegenüber undankbar oder lieblos oder ungehorsam? Wie steht es mit dem Rat, den ich bekomme? Nehme ich den an oder schlage ich den aus oder ab? Bin ich zur Stelle, wenn mich andere für eine Hilfe brauchen? Damit kommen wir zum 5. Gebot: Du sollst nicht töten. Hier geht es um den großen Bereich der Nächstenliebe. Bemühe ich mich um echte Nächstenliebe? Bin ich hilfsbereit? Oder gibt es in meinem Leben Streit, Feindschaft, Abneigung, Eifersucht, Gleichgültigkeit dem anderen gegenüber, Undank, liebloses Reden über andere? Es ist nicht möglich, Streit zu verhindern, aber es ist möglich, auch Streit in Liebe wieder zu schlichten. Oder es ist nicht möglich, keine Probleme zu haben in der Familie oder im Arbeitsbereich. Das gibt es nicht. Die Frage ist immer, wie gehen wir um miteinander, wenn Konflikte da sind? Versuchen wir, das gut zu lösen, ohne dass der eine oder andere benachteiligt ist oder verletzt wird oder beiseite geschoben wird oder es dann sogar zu Streit und Unversöhnlichkeit kommt. Ich muss mich auch immer wieder fragen, ja, wie verwende ich meine Worte? Verwende ich meine Worte, um andere aufzubauen, zu stärken, oder habe ich mit meinen Worten auch jemand beleidigt? Auch wenn wir nichts sagen, können wir manchmal beleidigend wirken. Hier gehört auch das Thema hinein: Habe ich die Gesundheit, meine eigene oder die Gesundheit der anderen, gefährdet? Schütze ich menschliches Leben? Wie war ich im Essen und Trinken, im Konsumieren von Genussmitteln? Habe ich da das rechte Maß und das rechte Ziel? Natürlich gehört hier auch die ernste Frage des Schutzes des Lebens her. Habe ich durch Abtreibung getötet oder dazu geraten oder vielleicht in irgendeiner Weise mitgewirkt? War ich immer der, der schützend für das ungeborene Leben eingestanden ist? Und habe ich das Beste getan, damit ungeborenes Leben wirklich leben darf? Wir kommen zum 6. und 9. Gebot: Du sollst nicht Ehe brechen. Das 9. Gebot: Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Hier könnte ich mich ganz konkret fragen: Bemühe ich mich um Lauterkeit meiner Gedanken, meiner Vorstellungen und Wünsche? Wir wissen, dass unser menschliches Wachstum auch blockiert werden kann, wenn wir im geschlechtlichen Bereich uns nicht bemühen um Ordnung, um Selbstkontrolle und Selbstbeherrschung. Und da muss jeder von uns eben seine eigene Strategie entwickeln. Jeder von uns weiß, wo er angefochten wird, wo es Versuchungen gibt. Wie gehe ich damit um? Spiele ich mit dem Feuer? Bin ich ein Grenzgänger? Zum Beispiel, wenn ich verheiratet bin, dass ich mir einfach immer wieder erlaube, mich in Situationen hineinzubegeben, wo meine Treue zu meinem Mann, zu meiner Frau wirklich in Gefahr ist. Da muss man sehr klug sein, sehr aufmerksam, sehr wachsam. Dazu gehört der ganze Bereich der Medien an. Schaue ich aufreizende Filme oder Zeitschriften an oder Internetseiten? Wie steht das bei mir? Eine andere Frage ist zum Beispiel: Was ist mit meiner Kleidung? Man kann sich ja auch so kleiden, dass man anderen dadurch Ärgernis gibt oder sie sogar verführt durch eine allzu freizügige Kleidung. Das geschieht heute so selbstverständlich und man denkt gar nicht mehr darüber nach, dass das eigentlich eine Verführung ist. Der Bereich der Selbstbefriedigung ist wichtig, dass man das auch überdenkt. Habe ich bewusst die Selbstbefriedigung gesucht? Ist es zu intimen Beziehungen vor der Ehe gekommen? Habe ich mich bemüht um die Enthaltsamkeit vor der Ehe? In der Ehe gilt natürlich ganz besonders, bin ich rücksichtsvoll und ehrfurchtsvoll in der intimen Begegnung mit meinem Partner? Habe ich mich wirklich bemüht, nach dem Willen Gottes und der Lehre der Kirche die Ehe zu führen? Wie steht es mit meiner Bereitschaft zur Vater- und zur Mutterschaft? Wie steht es mit meiner Bereitschaft zur Offenheit für Kinder? Hier kann man auch ruhig einmal das Thema natürliche Empfängnisregelung überdenken. Bemühe ich mich, mich darüber zu informieren? Wir wissen ja, das ist nicht nur eine Methode, sondern es ist ein besonderer Lebensstil, ein positiver Lebensstil. Und die Ehepaare, die das praktizieren, die lernen sozusagen automatisch einen sehr achtsamen Umgang miteinander in dem ganz intimen Bereich der menschlichen Geschlechtlichkeit. Und es gibt auch eine Untersuchung, in Amerika hat man das untersucht, dass jene Paare, die die natürliche Empfängnisregelung praktizieren, dass die am wenigsten scheidungsgefährdet sind. Das wären jetzt die Gebote 4 bis 6. Es sind nur einige Anregungen und Impulse, die uns aber helfen sollen, über diese Themenbereiche unseres Lebens nachzudenken. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen jetzt in unserer Gewissenserforschung anhand der 10 Gebote zum 7. Gebot, das auch gekoppelt ist mit dem 10. Gebot. Das 7. Gebot lautet, du sollst nicht stehlen. Das 10. Gebot behandelt die innere Kontrolle meiner Haltung. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut. Wir haben schon in der Einleitung gesagt, bei allen Geboten geht es nicht nur darum, das Böse nicht zu tun, sondern vor allem das Gute, das in diesen Geboten als Aufforderung steckt, zu tun und damit uns selbst und den Nächsten im Wachstum an Menschlichkeit und an Liebe zu helfen. Beim 7. und 10. Gebot nun geht es um die ganze Frage des materiellen Eigentums. Es geht um die Frage von Geld und Besitz. Auch hier einige Fragen dazu. Immer wieder kommt es vor oder kann es vorkommen, dass wir fremdes Gut und Eigentum beschädigen, zum Beispiel wenn wir ein Auto beschädigen, sind wir dann wirklich so ehrlich und korrekt, dass wir das melden oder verheimlichen wir das dann? Habe ich jemanden in irgendeiner Weise betrogen oder bin ich auf unehrliche Weise zu Geld und Besitz gekommen? Hier gehört auch die Frage her, habe ich Steuern hinterzogen? Wir wissen ja von Jesus, dass er hier schon eine klare Antwort gibt. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gott gehört. Hier könnte man sich zum Beispiel auch fragen, wie steht es mit meiner Arbeitsmoral im Beruf? Habe ich schlechte oder gute Berufsarbeit geleistet? Oder wenn ich Arbeitgeber bin, habe ich Angestellte ungerecht behandelt oder auch ungenügend oder ungerecht bezahlt? In all diesen Fragen um Geld und Besitz und materiellen Eigentums, wenn es da zu Verfehlungen gekommen ist, muss man sich immer wieder fragen, bin ich bereit zur Wiedergutmachung? Wie kann ich es wiedergutmachen? wenn es möglich ist, etwas wieder gut zu machen, nehme ich das auch in Angriff und tue das oder lasse ich einfach die Dinge laufen. Natürlich, die inneren Haltungen sind sehr gefragt, auf die wir achten müssen bei der Beichtvorbereitung. Bin ich großzügig? Bin ich freigebig? Überwinde ich die Neigung zu Geiz oder zu Neid? Gönne ich dem anderen wirklich von Herzen das, was er hat oder auch das, was er ist? Hier geht es mehr darum, die positiven Haltungen, die positiven Tugenden zu verstärken und eben die negativen Tugenden zu überwinden. Das achte Gebot, du sollst nicht lügen, auch ein sehr wichtiger Bereich unseres Lebens, bemühe ich mich wirklich um Ehrlichkeit in meinem Reden und Handeln. Das ist so leicht dahergesagt, aber es passiert so leicht, dass man eine Wahrheit verdreht, entweder etwas verharmlost, verschönert oder überzeichnet, übertreibt oder untertreibt. Das alles hängt wirklich mit dieser Ehrlichkeit zusammen. Wir wollen immer gut dastehen vor den anderen und dieses immer gut dastehen wollen vor den anderen verleitet uns manchmal, unehrliche Antworten zu geben. Hierher gehört auch die wichtige Frage, habe ich den guten Ruf anderer geschädigt oder grundlos die Fehler anderer weitererzählt? Ich sage das immer wieder, Ungutes über andere weitererzählen ist meiner Meinung nach ein schwerer Verstoß gegen die Nächstenliebe. Und das gehört in die Beichte. Denn wir richten hier unter anderem einen Schaden an, den wir nicht wieder gut machen können. Und wir merken das ja selber auch. Wenn uns jemand über einen anderen etwas Negatives erzählt, dann haben wir von demjenigen sofort ein voreingenommenes Bild. Wir begegnen ihm kühl, wir haben dieses Urteil schon gefällt über ihn. Und so kann eine ganz normale Beziehung gar nicht mehr so leicht zustande kommen. Also Achtung, Achtung, Achtung vor dem unguten Reden über andere. Diskretion. Das ist etwas sehr Wichtiges, Diskretion. Habe ich mich beteiligt am Tratsch oder an der Verbreitung von Gerüchten? Diese Fragen sind sehr wichtig. Wir können diesen eher jetzt kurzen, telegrammstilartigen Gang durch die 10 Gebote Gottes noch ein wenig ergänzen. Mit den 7 Hauptsünden. Ich möchte sie einfach einmal aufzählen. Sie können uns auch helfen, eine gute Gewissenserforschung zu machen. Erstens der Stolz, also Hochmut und Eitelkeit. Zweitens der Geiz, die Habgier. Drittens der Neid. Viertens die Unkeuschheit, der Missbrauch der Geschlechtskraft. Fünftens die Unmäßigkeit im Essen, Trinken, Reden, Fernsehen, Arbeiten und so weiter. Sechstens der Zorn, siebtens die Trägheit und die Bequemlichkeit. Und dann möchte ich noch ganz kurz die Weisungen der Kirche einmal in Erinnerung rufen, die uns auch helfen sollen, eine gute Gewissenserforschung zu machen. Erstens, das sind also 5 Weisungen. Erstens, du sollst an Sonn- und Feiertagen der Heiligen Messe andächtig beiwohnen. Zweitens, du sollst deine Sünden jährlich wenigstens einmal beichten. Das ist also die Minimumforderung, die hier die Kirche angibt. Drittens, du sollst wenigstens zur österlichen Zeit sowie in Todesgefahr die Heilige Kommunion empfangen. Viertens, du sollst die gebotenen Feiertage halten. Fünftens, du sollst die gebotenen Fasttage halten. Wenn man nun das Gewissen erforscht hat, sich die Mühe gemacht hat, ein wenig im eigenen Buch des Lebens nachzuschauen, nachzuforschen, das kostet auch Mühe und das ist auch für Gott ein Zeichen dafür, dass wir wirklich es ernst nehmen. Wenn wir nun diese Gewissenserforschung abgeschlossen haben, können wir noch ein Gebet vor der Beichte sprechen. Und das möchte ich euch jetzt auch vorbeten, ein Gebet vor der Beichte, in dem es darum geht, die innere Haltung der Reue zu wecken und auch sich einen Vorsatz vorzunehmen, der ja auch wichtig ist für das gültige Beichten. Ein Gebet vor der Beichte. Gott, himmlischer Vater, ich habe gesündigt. Ich kann meine Sünden nicht ungeschehen machen. Du allein kannst Sünden vergeben. Du hast deinen Sohn Jesus Christus gesandt, dass er die Schuld der Welt auf sich nehme und die Sünder zu dir zurückführe. Herr Jesus Christus, führe auch mich von meinen Irrwegen zurück auf den Weg der Wahrheit und des Lebens. Ich bekenne meine Sünden und bereue sie, weil sie mich von dir entfernen. Herr, verzeih mir und schenke mir deinen Geist, damit ich deine Liebe erkenne und sie dankbar erwidere. Gütiger Gott, ich habe gesündigt, aber ich will mir wieder Mühe geben, das Gute zu tun. Ich kenne meine Schwäche, aber ich vertraue auf deine Hilfe. Ich will neu beginnen im Vertrauen auf dich. Amen. In diesem Sinn, liebe Hörerinnen und Hörer, können wir eine Vorbereitung auf die Beichte machen und ich wünsche euch viel Gnade und viel Heiligen Geist für eure nächste Beichte und würde euch raten, schieben wir sie nicht hinaus, sondern gehen wir bald zur nächsten Beichte. Wir werden nur gewinnen.
Beichte, du kannst nur gewinnen. Das ist heute unser Thema, der neunte Teil dieser Reihe, eine ganz praktische Gewissenserforschung, Hilfe, der Stellung dazu. Pfarrer Werner Ludescher aus Dornbirn hat uns durch diese Sendung geführt. Es gibt noch einen zehnten Teil, dann im nächsten Monat. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne das noch einmal nachhören möchten, Sie können eine CD bestellen bei unseren Kollegen unter der 0700 75 25 75 20. Der CD-Dienst von Radio Horeb 0700 75 25 75 20. Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org und nutzen unser Download- und Podcast-Angebot. Herr Pfarrer Ludescher, dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten für eine gute Vorbereitung?
Ja, gerne. Wir alle brauchen diesen Segen Gottes, der uns hilft auf diesem nicht leichten, aber schönen Weg zum Beichtstuhl bzw. zum Beichtgespräch. Und wir wollen da wirklich für uns alle um diese stützende Gnade bitten. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürbitte der Gottesmutter Maria, auf die Fürbitte auch aller heiligen Beichtväter, wie des heiligen Pfarrer von Ars oder des heiligen Leopold Manditsch, segne und behüte, stärke und begleite euch und schenke euch eine tiefe Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes im Sakrament der Versöhnung. Das gewähre der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Danke und alles Gute nach Dornbirn.
Ja, danke allen Hörerinnen und Hörern und alles Gute nach München bzw. Balderschwang.
Und in die ganze Welt für alle, die mithören. Ja, eine gute Beichtvorbereitung kann ich nur sagen, Sie können nur gewinnen. So der Titel und das Motto dieser Sendung. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.